From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music.
Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor von Studenten der Brigham Young Universität. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur zweiten Versammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor von Studenten der Brigham Young Universität unter der Leitung von Ronald Staley und Rosalind Hall mit Bonnie Goodliff an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Jesus, wenn ich nur denk an dich«. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder Russell T. Osgathorpe, Präsident der Sonntagsschule. Der Chor singt im Anschluss »Sprachst du dein Gebet«.
Thank you. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind hier als die Heiligen zusammengekommen in dieser Konferenz mit Dankbarkeit in unserem Herzen für die vielen Segnungen, die wir erhalten haben. Wir danken dir für die Liebe, die wir empfinden von dir und von deinem Sohn. Wir bitten darum, dass wir diese Liebe weiter spüren dürfen während dieser Versammlung und während wir durch dieses Leben gehen. Wir danken dir für die Priesterschlüssel, die wiederhergestellt worden sind hier auf dieser Erde. Und dass wir einen lebenden Propheten hier auf dieser Erde haben, der diese Schlüssel anwenden darf. Wir danken dir besonders für die Schlüssel, für die Siegelung, dass wir als Familien ewig zusammen sein können. Wir bitten nun darum, dass der Geist mit denen ist, die heute sprechen und mit uns, die zuhören und die dir dienen wollen. Und dass wir der Missionsarbeit beitreten wollen, so wie es die vielen Missionare tun, um dein Werk voranzubringen, hier auf dieser Erde so wie nie zuvor. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Dieter F. Uchtdorf wird Ihnen jetzt die führenden Amtsträger und die Gebietssitziger der Kirche zur Bestätigung vorlegen. Danach verliest Bruder Robert W. Cantwell, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht. Nach ihm legt Bruder Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2012 vor.
Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen, Henry Bunyan Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson.
Those in favor. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Elder Walter F. Gonzales ist als Mitglied der Präsidentschaft der 70er-Kollegien entlassen worden. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Ulysses Suarez in die Präsidentschaft der 70er-Kollegien berufen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder zum 1. Mai 2013 als Gebietssiebziger entlassen.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Finne-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A.C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano.
Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook und Anne M. Dibb mit Dank und aufrichtiger Anerkennung als Präsidentschaft der jungen Damen entlassen. Wir entlassen außerdem sämtliche Mitglieder des Hauptausschusses der jungen Damen. Wer sich unserem Dank für die außergewöhnlichen Leistungen und das Engagement dieser Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder in das erste 70er-Kollegium berufen: Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela. Außerdem als neue Mitglieder des zweiten 70er-Kollegiums Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. In Anbetracht seiner Berufung als Mitglied des zweiten 70er-Kollegiums entlassen wir ebenfalls Bruder Adrian Ochoa als zweiten Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebiets-70er bestätigen:
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Giddy, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddart, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Bonnie Lee Green Oscarson als Präsidentin der jungen Damen bestätigen, mit Carol Louise Foley McConkie als erster und Evelyn Neal Foote Marriott als zweiter Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung und für Ihren anhaltenden Glauben und Ihre Gebete für uns. Wir bitten die neu berufenen Generalautoritäten sowie die Präsidentschaft der jungen Damen, nach vorn zu kommen und ihren Platz auf dem Podium einzunehmen.
It's a long walk.
Es ist ein langer Weg.
As announced,
wie angekündigt, wird Bruder Cantwell nun den Buchprüfungsbericht verlesen. Ihm folgt Bruder Hales, der den statistischen Bericht vorträgt.
To the first presidency,
an die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder die Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt sich aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft zusammen. Er genehmigt die Budgets für alle Abteilungen und Betätigungsfelder der Kirche und die damit verbundenen Zuweisungen an die kirchlichen Einheiten. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung der Kirche hat auf sämtliche Unterlagen und Systeme den Zugriff, den man braucht, um einschätzen zu können, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Die Buchprüfungsabteilung ist von allen anderen Abteilungen und Betätigungsfeldern der Kirche unabhängig und ihre Mitarbeiter sind amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer, interne Buchprüfer, diplomierte Prüfer von Informationssystemen und weitere anerkannte Fachleute. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2012 eingenommenen ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den üblichen Verfahrensweisen für die Buchführung, bewilligten Budgets und den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Robert W. Cantwell, geschäftsführender Direktor.
Zur Information der Mitglieder der Kirche hat die erste Präsidentschaft den folgenden statistischen Bericht über das Wachstum und den Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2012. An dem Tag gab es 3005 Pfähle, 347 Missionen, 591 Distrikte und 29.014 Gemeinden und Zweige. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug 14.782.473. Die Anzahl neu eingetragener Kinder im Jahr 2012 betrug 122.273. Im Laufe des Jahres gab es 272.330 bekehrten Taufen. Am 31. Dezember gab es 58.990 Vollzeitmissionare sowie 22.961 Missionare im Kirchendienst. Vier Tempel wurden im Laufe des Jahres 2012 geweiht: der Kansas City, Missouri Tempel, der Manaus Tempel in Brasilien, der Brigham City, Utah Tempel und der Calgary, Alberta Tempel in Kanada. Zwei Tempel wurden im Laufe des Jahres 2012 erneut geweiht: der Buenos Aires Tempel in Argentinien und der Boise, Idaho Tempel. Die Gesamtzahl der in Betrieb befindlichen Tempel betrug Ende des Jahres 140.
We will now be pleased to hear.
Wir freuen uns jetzt von Elder Richard G. Scott und von Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Der Chor und die Anwesenden erheben sich anschließend und singen gemeinsam das Lied Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Zwischenlied werden Elder Stanley G. Ellis und Elder John B. Dixon von den 70ern zu uns sprechen. Danach hören wir von Elder David A. Bettner vom Kollegium der Zwölf Apostel.
Many voices from the world in which we live.
Heutzutage wird in der Welt von vielen Seiten ein hohes Lebenstempo gefordert. Es gibt immer noch mehr zu tun und noch mehr zu erledigen. Und doch sehnt sich jeder tief im Innern nach einem Zufluchtsort, wo Frieden und Gelassenheit vorherrschen. Ein Ort, wo man sich sammeln, sich neu besinnen und neue Energie tanken kann, um für kommenden Druck gewappnet zu sein. Der ideale Ort für diesen Frieden ist unser Zuhause, wo wir alles Mögliche unternommen haben, um den Herrn Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen. In einigen Familien gibt es einen Vater, der ein würdiger Priestertumsträger ist, sowie eine gläubige, hingebungsvolle Mutter. Gemeinsam führen sie die Familie in Rechtschaffenheit. Viele Familien sind anders zusammengesetzt. Doch unabhängig von den Umständen können sie ihre Familie und ihr Leben auf den Herrn Jesus Christus ausrichten. Denn er ist die Quelle wahren Friedens. Treffen Sie unbedingt jede Entscheidung, ob zeitlicher oder geistiger Natur, anhand der Frage, was der Heiland von Ihnen erwartet. Wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht, herrschen Frieden und Gelassenheit. Eine stille Gewissheit durchdringt das Zuhause und wird von allen verspürt, die dort leben. Es liegt nicht allein an den Eltern, diesen Rat umzusetzen, auch wenn ihnen die führende Rolle zukommt. Auch Kinder können dazu beitragen, Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist wichtig, dass die Eltern den Kindern bewusst machen, inwiefern sich ihr Handeln auf alle anderen in der Familie auswirkt. Kinder, die lernen, sich für ihr Handeln, ob gut oder schlecht, verantwortlich zu fühlen, wachsen zu zuverlässigen Bürgern im Reich Gottes heran. Sicher kennen Sie die elementaren Grundsätze, mit denen Sie Ihre Familie auf den Heiland ausrichten. Der prophetische Rat, dass wir täglich allein und mit der Familie beten, täglich allein und mit der Familie in den Heiligen Schriften lesen und jede Woche den Familienabend abhalten sollen, bildet den unentbehrlichen Stützpfeiler für die Schaffung eines auf Christus ausgerichteten Zuhauses. Ohne diese regelmäßigen Gewohnheiten wird es schwierig, die ersehnte und dringend benötigte Ruhe und Zuflucht vor der Welt zu finden. Halten Sie sich an die prophetischen Lehren, wie Christus es möchte. Gefährden Sie nicht Ihr künftiges Glück, indem Sie Abkürzungen rechtfertigen, anstatt solide Evangeliumsgrundsätze anzuwenden. Vergessen Sie nicht, Kleines führt zu Großem. Scheinbar belanglose Fehltritte oder Versäumnisse können zu großen Problemen führen. Und wichtiger noch, einfache, beständige, gute Gewohnheiten führen zu einem reich gesegneten Leben. Ihr Kinder in der Primarvereinigung, Ihr jungen Männer und jungen Damen und ihr standhaften Vollzeitmissionare macht vieles sehr viel besser, als ich es in eurem Alter konnte. Im vorirdischen Leben habt ihr euch als tapfer, gehorsam und rein erwiesen. Dort habt ihr mit großem Einsatz Talente und Fähigkeiten entwickelt, die euch darauf vorbereiten sollten, das Erdenleben mutig, würdevoll, ehrenhaft und erfolgreich zu meistern. Es ist noch nicht lange her, dass ihr mit all euren großartigen Fähigkeiten und endlosen Möglichkeiten auf die Erde gekommen seid. Doch nun lauert in eurer Umgebung echte Gefahr. Wenn ihr der vom Teufel inspirierten Verseuchung, der ihr ausgesetzt seid, erliegt, werden euer großes Potenzial und Können beeinträchtigt oder zerstört. Der Satan ist jedoch dem Heiland unterlegen. Sein Schicksal ist bereits entschieden. Er weiß, dass er verloren hat, möchte aber möglichst viele mit sich nehmen. Er wird versuchen, das Gute in euch und eure Fähigkeiten zu zerstören, indem er eure Schwächen ausnutzt. Bleibt auf der Seite des Herrn, dann tragt ihr immer den Sieg davon. Ihr lebt in einer Welt mit rasantem technischen Fortschritt. Vielen in meiner Generation fällt es schwer, mit all den neuen Möglichkeiten Schritt zu halten. Je nachdem, wie man sie einsetzt, können diese technischen Errungenschaften ein Segen oder ein Hemmnis sein. Nutzt man Technik für rechtschaffene Zwecke, stellt sie keine Bedrohung dar, sondern eine Bereicherung, was geistige Botschaften betrifft. Viele von uns besitzen beispielsweise ein technisches Gerät, das bequem in die Tasche passt. Es begleitet uns eigentlich ständig. Wir benutzen es häufig im Laufe eines Tages. Leider können solche Geräte auch eine Quelle von Schmutz sein oder uns dazu bringen, Zeit zu vergeuden. Wenn wir sie aber diszipliniert verwenden, können sie dazu beitragen, uns vor den größten Übeln der Gesellschaft zu schützen. Wer hätte sich vor einigen Jahren vorstellen können, dass man sämtliche heiligen Schriften und dazu Generalkonferenzansprachen von mehreren Jahren einfach in die Tasche stecken kann? Sie nur in der Tasche zu haben, wird euch nicht schützen. Aber wenn ihr jeden Tag in einem ruhigen Moment darin lest, darüber nachdenkt oder sie anhört, seid ihr für den Heiligen Geist empfänglicher. Seid weise bei der Nutzung technischer Geräte. Markiert wichtige Schriftstellen auf eurem Gerät und lest sie häufig. Wenn ihr jungen Leute jedes Mal, wenn ihr eine SMS schickt, eine Schriftstelle durchlest, könnten manche von euch bald hunderte Schriftstellen auswendig. Diese Schriftstellen sind in schwierigen Zeiten eine wertvolle Quelle der Inspiration und Führung durch den Heiligen Geist. Alles uns Mögliche zu tun, um uns dem sanften Einfluss und der Führung durch den Heiligen Geist zu öffnen, ist ganz entscheidend bei unserem Bestreben, zu Hause Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn wir den Eingebungen Folge leisten, erhalten wir noch mehr Kraft. Und wenn wir unsere Anstrengungen, gehorsam zu sein, noch damit verbinden, dass wir unseren Mitmenschen dienen, verspüren wir noch mehr Frieden. Sehr viele Menschen, die meinen, sie hätten gar keine besonderen Talente, setzen diese demütig und großzügig ein, um ihren Mitmenschen Gutes zu tun. Selbstsucht ist die Wurzel großen Übels. Das Gegenmittel gegen dieses Übel wird im Leben des Heilands deutlich. Er zeigt uns, wie man seine Aufmerksamkeit nach außen richtet und selbstlos seinem Nächsten dient. Ich habe einen wahren Grundsatz erkannt, den ich so häufig selbst erlebt habe, dass er für mich zu einem absoluten Gesetz geworden ist. Es geht darum, wie Gehorsam und Dienst am Nächsten mit der Kraft Gottes zusammenhängen. Wenn wir Gottes Gebote befolgen und seinen Kindern selbstlos dienen, ist die natürliche Folge, dass wir von Gott Kraft erhalten. Die Kraft, mehr zu schaffen, als wir alleine schaffen könnten. Unsere Einsichten, Talente und Fähigkeiten werden erweitert, weil der Herr uns Kraft und Stärke gibt. Seine Kraft ist ein elementarer Bestandteil bei der Schaffung eines Zuhauses, das von Frieden erfüllt ist. Wenn Sie Ihr Zuhause auf den Heiland ausrichten, wird es wie von selbst zu einer Zuflucht. Nicht nur für Ihre eigene Familie, sondern auch für Freunde, die in schwierigeren Umständen leben. Sie werden von der Ruhe und Gelassenheit angezogen, die Sie hier spüren. Heißen Sie solche Freunde bei sich willkommen. Sie werden in einer auf Christus ausgerichteten Umgebung aufblühen. Begegnen Sie den Freunden Ihrer Kinder freundlich. Seien Sie ihnen ein gutes Vorbild. Eine der größten Segnungen, die wir der Welt anbieten können, ist die Stärke eines auf Christus ausgerichteten Zuhauses, wo das Evangelium gelehrt wird, Bündnisse gehalten werden und Liebe reichlich vorhanden ist. Vor Jahren hat mir meine Frau Janine nach einer Missionsrundreise von einem Missionar erzählt, mit dem sie sich unterhalten hatte. Janine hatte sich nach seiner Familie erkundigt. Sie war erstaunt, als er angab, er habe keine Familie. Er erzählte, dass seine Mutter ihn nach der Geburt der Obhut des Staates übergeben hatte. Als Kind war er von einer Pflegefamilie zur anderen weitergereicht worden. Als Jugendlicher durfte er glücklicherweise das Evangelium kennenlernen. Die ganze Gemeinde wurde zu seiner Familie und unterstützte ihn liebevoll, sodass er auf Mission gehen konnte. Später befragte Janine die Frau des Missionspräsidenten über diesen guten Missionar. Sie erfuhr, dass er einige Monate zuvor wegen einer Krankheit ein paar Tage im Missionsheim verbracht hatte. In dieser Zeit hatte er auch am Familienabend teilgenommen. Bevor er seine Missionstätigkeit wieder aufnahm, hatte er den Missionspräsidenten gefragt, ob er am Ende seiner Mission 2-3 Tage im Missionsheim verbringen dürfe. Er wollte beobachten, wie es in einer auf Christus ausgerichteten Familie zuging. Er wollte imstande sein, seine Familie nach diesem Vorbild auszurichten. Lassen Sie nichts unversucht, um ein solches Zuhause zu schaffen. Kümmern Sie sich um Menschen, die in widrigen Umständen leben. Seien Sie ein wahrer Freund. Eine solche dauerhafte Freundschaft ist wie Asphalt, der die Schlaglöcher des Lebens füllt und unsere Reise ruhiger und angenehmer macht. Freundschaft soll nicht dazu dienen, dass man sich persönliche Vorteile verschafft, sondern etwas Kostbares sein, was man dankbar mit anderen teilt. Heißen Sie Menschen, denen diese Erfahrung gut tut, bei sich zu Hause willkommen. Nun richte ich noch einige abschließende Gedanken an diejenigen, die einen lieben Angehörigen haben, der keine guten Entscheidungen trifft. Hier werden unsere Geduld und Ausdauer geprüft. Wir müssen auf den Herrn und seinen Zeitplan vertrauen und darauf, dass unsere Gebete und Rettungsbemühungen eine positive Reaktion hervorrufen werden. Wir tun alles, was wir können, um zu helfen, Gutes zu tun und demütig Gottes Willen in allem anzuerkennen. Wir üben Glauben und denken daran, dass wir manches dem Herrn überlassen müssen. Er fordert uns auf, ihm unsere Last zu Füßen zu legen. Der Glaube gibt uns die Gewissheit, dass der Abgeirrte, der uns am Herzen liegt, nicht verlassen ist, da der Heiland liebevoll über ihn wacht. Achten Sie auf das Gute in anderen, nicht auf Ihre Fehler. Manchmal muss man bei einem Fehler in angemessener Form eingreifen, um ihn zu beseitigen, aber man sollte immer auf die starken Seiten aufbauen. Wenn Sie meinen, Ihre Hoffnung hänge an einem seidenen Faden, betrachten Sie diesen nicht als Faden, sondern als eine feste Verbindung, eine Rettungsleine, die ihnen Halt und Zuversicht gibt. Dann finden sie Trost und können ihre Ängste loslassen. Bemühen Sie sich, würdig zu leben, und vertrauen Sie auf den Herrn. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wenn wir nicht alles, was der Herr uns aufgetragen hat, gleichzeitig bewältigen können. Er hat darauf hingewiesen, dass alles seine Stunde hat, seine bestimmte Zeit. Wenn wir ihn aufrichtig um Führung bitten, wird er antworten und uns in jeder Lebensphase aufzeigen, was wir vordringlich beachten sollen. Schritt für Schritt lernen wir beständig dazu, entwickeln uns weiter und werden ihm ähnlicher. Ich gebe Zeugnis, wenn wir gehorsam und fest im Evangelium Jesu Christi verwurzelt sind, schaffen wir die beste Voraussetzung dafür, unser Zuhause zu einem friedlichen Zufluchtsort zu machen. Wir werden trotzdem noch genügend Schwierigkeiten oder Kummer erleben, aber selbst im größten Aufruhr können wir inneren Frieden und tiefes Glück empfinden. Ich bezeuge, dass das Sühnopfer Jesu Christi die Quelle dieses reichen Friedens ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Was ich vor kurzem erlebt habe, hat mich veranlasst, über die Lehre vom Frieden und insbesondere darüber nachzudenken, wie Jesus Christus jedem von uns hilft, dauerhaft persönlichen Frieden zu erlangen. Zwei Ereignisse der vergangenen Monate haben mich tief bewegt. Erstens sprach ich bei der Beerdigung von Emily Parker, einer lieben Sechsjährigen, die zusammen mit 25 weiteren Menschen, darunter 19 kleinen Kindern, ihr Leben bei einer furchtbaren Schießerei in Newtown in Connecticut verlor. Ich trauerte mit ihrer Familie und erkannte, dass viele ihres Friedens beraubt worden waren. Ihre Eltern, Robert und Alyssa Parker, waren mir ein Beispiel für Festigkeit und Glauben. Zweitens kam ich mit tausenden treuer Mitglieder der Kirche in Abidjan in der Elfenbeinküste zusammen. Dieses französischsprachige Land in Westafrika hat wirtschaftliche Schwierigkeiten, einen Militärputsch und zwei Bürgerkriege, die erst 2011 ihr Ende fanden, durchgemacht. Dennoch empfand ich in der Gegenwart dieser Menschen einen besonderen Frieden. Oft ereignet sich etwas, was uns den Frieden raubt und unsere Sorge verschärft, verwundbar zu sein. Wer kann die gemeinen Angriffe auf verschiedene Einrichtungen in den USA am 11. September 2001 vergessen? Unser ältester Sohn und seine Frau, die ihr erstes Kind erwarteten, wohnten drei Straßenzüge vom World Trade Center in New York entfernt, als das erste Flugzeug in den Nordturm einschlug. Sie begaben sich auf das Dach ihres Mehrfamilienhauses und beobachteten mit Schrecken das Geschehen, das sie für einen schrecklichen Unfall hielten. Dann sahen sie mit an, wie das zweite Flugzeug in den Südturm krachte. Sofort wurde ihnen klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelte, und sie dachten, Manhattan werde angegriffen. Als der Südturm einstürzte, wurde ihr Wohnhaus von der Staubwolke eingehüllt, die über dem ganzen Stadtteil niederging. Bestürzt über das, was sie mit angesehen hatten, und voller Sorge, dass es weitere Angriffe geben könnte, kamen sie auf sicheres Gelände und schließlich zum Pfahlzentrum der Kirche im Lincoln Center durch. Als sie dort eintrafen, sahen sie, dass sich schon Dutzende anderer Mitglieder aus Manhattan dazu entschlossen hatten, sich im Pfahlzentrum zu versammeln. Sie riefen uns an, damit wir wussten, wo sie waren. Ich war erleichtert, dass sie in Sicherheit waren. Ihr Aufenthaltsort überraschte mich indes nicht. In neuzeitlicher Offenbarung heißt es, dass die Pfähle Zions Schutz und Zuflucht bieten, vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden. Mein Sohn und seine Frau konnten über eine Woche lang nicht in ihre Wohnung zurückkehren und waren erschüttert angesichts der vielen unschuldigen Todesopfer. Aber sie trugen keinen bleibenden Schaden davon. Als ich über diese Ereignisse nachdachte, fiel mir auf, welcher Unterschied in der Lehre zwischen einem universellen Frieden oder Weltfrieden und persönlichem Frieden besteht. Bei der Geburt des Erretters war da ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Doch selbst aus diesem Zeitabschnitt von ewiger Tragweite, der sich an die Geburt des Sohnes Gottes anschloss, liegt uns der schmerzliche Hinweis vor, dass König Herodes den Mord an den unschuldigen Säuglingen von Bethlehem befahl. Entscheidungsfreiheit ist für den Plan des Glücklichseins unerlässlich. Sie ermöglicht die Liebe, die Opferbereitschaft, das persönliche Wachstum und die Erfahrungen, die für unseren ewigen Fortschritt notwendig sind. Diese Entscheidungsfreiheit ermöglicht auch all den Schmerz und das ganze Leid, das wir im Leben erfahren, auch dann, wenn es von etwas verursacht wird, was wir nicht begreifen, oder die Folge der zerstörerischen und bösen Entscheidungen anderer ist. Schon der Krieg im Himmel wurde um die Entscheidungsfreiheit geführt und ist ausschlaggebend dafür, dass wir das irdische Wirken des Heilands richtig einordnen können. Wie wir in Matthäus 10 lesen können, unterwies Jesus die 12 und räumte ein, dass seine Mission keinen universellen Frieden im irdischen Leben bewirken werde. Den Aposteln wurde gesagt, dass sie in den Häusern guter Menschen, die sie aufsuchten, Frieden hinterlassen sollten, aber auch gewarnt, dass sie sich mitten unter den Wölfen befinden und um den Namen des Herrn willen von allen gehasst werden würden, wer aber bis zum Ende standhaft bleibe, der werde gerettet. In Vers 34 finden wir eine bezeichnende Aussage. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Wir wissen, dass es zur Zeit des irdischen Wirkens Christi keinen universellen Frieden auf der Erde gab und heute gibt es auch keinen. Im Geleitwort des Herrn zum Buch Lehre und Bündnisse wird eine Reihe wichtiger Grundsätze aufgezeigt. Was diejenigen betrifft, die nicht umkehren, wird sein Geist, der Geist Christi, der jedem Menschen, der in die Welt kommt, gegeben wird, sich nicht immer mit dem Menschen abmühen. Außerdem sollte der Friede von der Erde genommen werden. Die Propheten haben verkündet, dass der Friede tatsächlich von der Erde genommen worden ist. Luzifer ist noch nicht gebunden und übt Macht in diesem Herrschaftsgebiet aus. Das himmlische Sehnen guter Menschen überall galt schon immer dem Frieden in der Welt. Und so wird es auch immer sein. Wir dürfen niemals aufhören, dieses Ziel zu verfolgen. Präsident Joseph F. Smith hat jedoch deutlich gemacht, ein solcher Friede, eine solche Liebe kann nicht entstehen, solange die Menschheit die Botschaft nicht annehmen will, die Gott an sie gerichtet hat, und seine Macht und Autorität nicht anerkennen will, die göttlich ist. Wir hoffen und beten aufrichtig für universellen Frieden. Aber die Art von Frieden, die als Lohn für Rechtschaffenheit verheißen ist, erlangen wir für uns selbst und als Familie. Dieser Friede ist eine verheißene Gabe, die mit der Mission und dem Sühnopfer des Erretters verknüpft ist. Dieser Grundsatz wird im Buch Lehre und Bündnisse kurz und bündig auf den Punkt gebracht. Sondern lernt, dass derjenige, der die Werke der Rechtschaffenheit tut, seinen Lohn empfangen wird, nämlich Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt. Präsident John Taylor hat gesagt, dass Friede nicht nur wünschenswert sei, sondern eine Gabe Gottes. Der Friede, von dem ich spreche, ist nicht bloß eine vorübergehende Ruhe. Er umfasst dauerhaftes, tiefes Glück und geistige Zufriedenheit. Präsident Heber J. Grant hat den Frieden des Erretters so beschrieben: Sein Friede mindert unser Leid, heilt unser gebrochenes Herz, nimmt uns den Hass und erfüllt uns die Brust mit Nächstenliebe, die unsere Seele ruhig und glücklich macht. Als ich mit den Eltern von Emily Parker zusammentraf, linderte der Friede des Erretters ihr Leid. Und er trägt jetzt dazu bei, ihr gebrochenes Herz zu heilen. Es ist bemerkenswert, dass Bruder Parker sich sofort nach der Schießerei dem Täter gegenüber vergebungsbereit zeigte. Wie Präsident Grant gesagt hat, kann der Friede des Erretters unseren Hass auslöschen. Das Gericht ist des Herrn. Die Heiligen in der Elfenbeinküste fanden während des Bürgerkriegs in ihrem Land Frieden, indem sie das Evangelium Jesu Christi lebten und sich besonders auf Familiengeschichte und die Tempelarbeit für ihre Vorfahren konzentrierten. Wir alle sehnen uns nach Frieden. Friede bedeutet nicht nur Sicherheit oder die Abwesenheit von Krieg, Gewalt, Konflikten und Streit. Friede entspringt der Gewissheit, dass der Erretter uns persönlich kennt und weiß, dass wir an ihn glauben, ihn lieben und seine Gebote halten. Sogar und vor allem in den niederschmetternden Prüfungen und Schicksalsschlägen des Lebens. Die Antwort, die der Herr dem Propheten Joseph Smith im Gefängnis zur Liberty gab, ist tröstlich für das Herz. Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Vergessen wir nicht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Für den, der Gott zurückweist, gibt es keinen Frieden. Wir alle haben an den Ratsversammlungen im Himmel teilgenommen, in denen unsere sittliche Selbstständigkeit beschlossen wurde. Wir wussten, dass irdischer Schmerz und gar unsagbares Leid die Konsequenz sein würde, sollten wir sie missbrauchen. Wir begriffen, dass wir aufgrund dessen vielleicht wütend, verunsichert, schutzlos und verletzlich zurückbleiben würden. Aber wir wussten auch, dass das Sühnopfer des Erretters alle Ungerechtigkeit des irdischen Lebens überwinden und wettmachen und uns Frieden bringen würde. Elder Marion D. Hanks hatte ein eingerahmtes Zitat von Ugo Betty an der Wand hängen. An Gott zu glauben bedeutet, dass wir wissen, dass alle Regeln fair sind und es wunderbare Überraschungen gibt. Was sind nun die Quellen des Friedens? Viele suchen auf weltliche Weise Frieden, das hat aber noch nie zum Erfolg geführt und wird es auch nie. Friede lässt sich weder in großem Reichtum, Macht oder Berühmtheit finden. Friede lässt sich auch nicht in Vergnügen, Unterhaltung oder Freizeitgestaltung finden. Nichts davon kann, selbst wenn im Übermaß vorhanden, dauerhaftes Glück oder Frieden hervorbringen. In dem beliebten Kirchenlied aus der Feder von Emma Luthain werden die richtigen Fragen gestellt. Wo wird mir Trost zuteil? Wo finde ich Frieden, wenn keine Hilfe da, mich zu befreien? Die Antwort ist der Erretter als Quelle und Urheber des Friedens. Er ist der Fürst des Friedens. Wie bleiben wir dem Erretter nah? Uns vor Gott demütigen, immer beten, von unseren Sünden umkehren, mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist ins Wasser der Taufe hinabsteigen, wahre Jünger Jesu Christi werden. Dies alles ist zutiefst beispielhaft für die Rechtschaffenheit, die mit dauerhaftem Frieden belohnt wird. Nachdem König Benjamin seine ergreifende Botschaft über das Sühnopfer Christi überbracht hatte, fiel die Menge zu Boden. Der Geist des Herrn kam über sie und sie wurden von Freude erfüllt und empfingen Vergebung für ihre Sünden und hatten Frieden im Gewissen, wegen des überaus großen Glaubens, den sie an Jesus Christus hatten. Umkehr und rechtschaffene Lebensführung ermöglichen einen Gewissensfrieden, eine unerlässliche Voraussetzung der Zufriedenheit. Wenn man eine schwerwiegende Übertretung begangen hat, muss man diese bekennen, um Frieden finden zu können. Vielleicht lässt sich nichts mit dem Frieden vergleichen, den eine sündenbeladene Seele empfindet, die ihre Last auf den Herrn wirft und die Segnungen des Sühnopfers in Anspruch nimmt. In einem weiteren beliebten Kirchenlied wird das so ausgedrückt: Komm, wirf auf ihn der Sorgenlast und folg des Geistes Trieb. Ich freue mich von Herzen, wenn ich daran denke, dass heutzutage Zehntausende junger Männer und Frauen und Missionare reiferen Alters dem Ruf folgen, Sendboten für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus zu sein. Sie tragen das wiederhergestellte Evangelium des Friedens in die Welt, und zwar zu jedem Menschen und jeder Familie einzeln. Ein Werk der Rechtschaffenheit, um den Kindern des himmlischen Vaters diesen Frieden zu bringen. Die Kirche ist ein Zufluchtsort, wo diejenigen Frieden finden, die Christus nachfolgen. Einige junge Menschen in der Welt sagen, dass sie zwar spirituell, aber nicht religiös seien. Wenn man spirituell gesinnt ist, ist dies ein guter erster Schritt. Die Kirche ist jedoch der Ort, wo wir an die Hand genommen, belehrt und mit dem guten Wort Gottes genährt werden. Von noch größerer Bedeutung ist die Priestertumsvollmacht in der Kirche. Sie ermöglicht heilige Handlungen und Bündnisse, die Familien aneinander binden und uns berechtigen, zu Gott Vater und Jesus Christus ins celestiale Reich zurückzukehren. Diese heiligen Handlungen bringen Frieden mit sich, weil es sich um Bündnisse handelt, die wir mit dem Herrn eingehen. Der Tempel ist der Ort, wo viele dieser heiligen Handlungen stattfinden. Außerdem ist er eine Stätte friedevoller Zuflucht vor der Welt. Wer ein Tempelgelände besucht oder an einem Tag der offenen Tür teilnimmt, spürt diesen Frieden ebenfalls. Etwas, was mir in diesem Zusammenhang gleich in den Sinn kommt, sind die Tage der offenen Tür und die Weihung des Tempels auf Fidschi. Es gab politische Unruhen, in deren Folge Rebellen die Innenstadt von Suva in Brand steckten und plünderten, das Parlament besetzten und Abgeordnete als Geisel nahmen. Das Land stand unter Kriegsrecht. Das Militär gestattete der Kirche, dass man sich in begrenztem Umfang zu den Tagen der offenen Tür und in kleinem Kreis auch für die Weihung versammeln durfte. Die Mitglieder in ihrer Gesamtheit wurden nicht eingeladen, da man um ihre Sicherheit besorgt war. Es war seit der Weihung des ursprünglichen Nauvoo-Tempels die einzige Tempelweihung, die unter sehr schwierigen Umständen abgehalten wurde. Unter den geladenen Gästen befand sich eine reizende hindu-indische Abstammung. Eine Parlamentsabgeordnete, die anfänglich als Geisel genommen, dann aber freigelassen worden war, weil sie eine Frau war. Im celestialen Saal, befreit von allem Aufruhr der Welt, zerfloss sie buchstäblich in Tränen, als sie den Frieden beschrieb, der sie von Kopf bis Fuß einhüllte. Sie spürte den Heiligen Geist, der sie tröstete und von der heiligen Natur des Tempels Zeugnis ablegte. Der Erretter ist die Quelle wahren Friedens. Ungeachtet der Prüfungen, die das Leben bereithält, wird man dank des Sühnopfers und der Gnade Christi mit persönlichem Frieden belohnt, wenn man rechtschaffen lebt. Im Kreis seiner engsten Vertrauten in dem Gemach, wo der Herr mit seinen Aposteln das Paschamahl einnahm, verhieß er ihnen, dass sie mit dem Beistand, dem Heiligen Geist, gesegnet werden würden und sprach dann diese wichtigen Worte: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Kurz vor seinem Abschiedsgebet sagte er: Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis. Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Eliza R. Snow hat diesen Gedanken in wunderschöne Worte gefasst. Ihr Heiligen, schaut auf zu Gott. Was heute euch auch Trübsal scheint, das ist zu eurem Wachstum Not. Der Herr bleibt euer bester Freund. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies ist die 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Brüder und Schwestern, mit Dankbarkeit für die Arbeit der jungen Damenleitung habe ich heute meine Krawatte der Tugend angesetzt. Brüder und Schwestern, ich diene als 70er. Die 70er sind als Boten berufen, dazu das Wort des Herrn weiterzugeben, wie wir es von den Aposteln und Propheten und vom Geist empfangen, und dazu besondere Zeugen des Namens Christi zu sein, während wir das Evangelium in der ganzen Welt predigen und die Kirche aufbauen und ihre Angelegenheiten regeln. Ich bin auf einer Farm in der Nähe von Burley in Idaho aufgewachsen, bin also ein echter Bauernjunge aus Idaho. Als solcher habe ich Folgendes gelernt. Man muss arbeiten, wer nicht anpflanzt, der erntet nichts. Man muss klug arbeiten, wer bewässert und düngt, der erntet mehr. Auf den Zeitpunkt kommt es an, wenn man nicht zur richtigen Zeit anpflanzt, kann ein früher Frost die Ernte zerstören. Man muss tun, was nötig ist, ganz gleich, ob es Spaß macht, ob man es gerne tut und es angenehm ist oder nicht. Die Kuh wird gemolken, wenn sie gemolken werden muss, nicht, wenn man Lust dazu hat. Man muss auf den Punkt kommen. Wer mit Vieh und Maschinen arbeitet, hat keine Zeit, drum herum zu reden oder darauf zu achten, politisch korrekt zu sein. Was das betrifft, habe ich bei meinen Aufgaben in der Kirche überall in der Welt öfters gefragt, soll ich es Ihnen direkt sagen oder durch die Blume? In der Regel haben die Heiligen klare Worte vorgezogen. So werde ich es auch heute halten. Schließlich habe ich als Bauernjunge in Idaho gelernt, sich an das Grundsätzliche zu halten. Nichts ist für uns und unsere Lehre grundsätzlicher als die Wahrheiten des ersten Glaubensartikels. Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn, Jesus Christus, und an den Heiligen Geist. Dazu gehört, dass er unser Vater im Himmel ist, der uns kennt und liebt und möchte, dass wir wieder zu ihm zurückkehren. Jesus ist unser Erretter und Erlöser, der durch das Sühnopfer dafür gesorgt hat, dass wir den Tod überwinden und wieder leben werden, und der es uns ermöglicht hat, erhöht zu werden und ewiges Leben zu haben. Der Heilige Geist ist unser Tröster, Offenbarer, Lehrer, Zeuge und Führer. Bedenken Sie nur, Brüder und Schwestern, wir sind geistig keine Waisenkinder. Wir sind nicht allein. Welche Vorteile hat es, dass man Eltern hat, also kein Waisenkind ist? Wir können von ihnen lernen, von ihren Erfahrungen profitieren, verborgenen Gefahren ausweichen, von denen sie uns warnen, und dank ihrer Weitsicht besser verstehen. Wir müssen uns nicht verloren, verwirrt, getäuscht oder weniger erfolgreich fühlen. Dies gilt besonders im Falle unseres Vaters im Himmel, der uns nicht nur einen Weg gelehrt und gezeigt hat, sondern den Weg. In der Tat kennt Gott den Weg. Er weiß, auf welche Weise man lebt, liebt, hilft, betet, miteinander umgeht, führt, heiratet, Kinder erzieht, lernt, die Wahrheit erkennen, das Evangelium verbreitet und so weiter. Wie in den Heiligen Schriften findet man auch in den Veröffentlichungen treu in dem Glauben für eine starke Jugend und in anderen Aussagen der lebenden Apostel und Propheten hervorragende Leitlinien dafür, wie man den Weg und die Weise des Herrn findet. Beispielsweise sagt er uns in den Schriften, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spruch des Herrn, so hoch der Himmel über die Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Eines der Übel dieser letzten Tage ist, dass jeder Mann auf seinem eigenen Weg wandelt. In den Sprichwörtern werden wir gewarnt, halte dich nicht selbst für weise und bau nicht auf eigene Klugheit. Uns wird gesagt, wenn wir etwas auf die Weise des Herrn tun, ist er verpflichtet, uns zu segnen, und wir haben Anspruch auf seine Verheißungen. Tun wir es nicht auf seine Weise, haben wir keine Verheißung. Der Herr verglich seine Weise mit der unseren, als er den Propheten Samuel schulte, der gesandt war, einen neuen König zu suchen. Der Herr aber sagte zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Auch dem allseits gut geheißenen Wunsch, sich der Armen und Bedürftigen anzunehmen, stimmt der Herr zu, warnt jedoch, aber es muss auf meine eigene Weise geschehen.
Andernfalls kann es sein, dass wir ihnen mit unseren Bemühungen eher schaden. Der Herr hat uns aufgetragen, die Eigenständigkeit zu fördern. Auch wenn wir imstande sind zu helfen, sollten wir jemandem nicht das geben oder ihm mit dem versorgen, was er selbst besorgen kann und soll. Überall wird es versucht, die Welt verfällt dem Übel auf Kosten anderer zu leben. Gott weiß es wahrlich am besten. Denken wir an weitere Beispiele. Der Herr weiß, auf welche Weise man Missionsarbeit macht. Sie ist in den Heiligen Schriften und in der Anleitung verkündet mein Evangelium festgeschrieben und wird so umgesetzt, wie der Geist es eingibt. Der Herr hat seine, also die rechte Weise, zu lieben. Wer von der Welt ist, sagt er, es komme nur darauf an, dass zwei Menschen einander lieben. Unser Vater im Himmel erklärt uns, dass das wichtig ist, aber er erklärt uns auch, dass es eine statthafte Weise und einen erlaubten Zeitpunkt gibt, diese Liebe auszudrücken. Joseph Smith wurde von seiner Jugend an beigebracht, was die Weise des Herrn ist. Als er gefragt wurde, wie er die Kirche führe, erklärte er, dass er die richtigen Grundsätze lehre und die Mitglieder sich dann selbst regierten. Ein Punkt, auf den wir schon oft hingewiesen wurden, ist, dass wir dort erblühen sollen, wo man uns hingesetzt hat. Dennoch sind wir mitunter versucht, in ein neues Gebiet zu ziehen, weil wir meinen, dass unsere Kinder mehr Freunde und damit bessere Programme für Jugendliche haben werden. Brüder und Schwestern, glauben wir wirklich, dass die Errettung unserer Kinder davon abhängt, in welcher Nachbarschaft wir wohnen? Die Apostel und Propheten haben oft erklärt, dass das, was zu Hause geschieht, viel wichtiger ist als das, was den Kindern draußen begegnet. Wie wir unsere Kinder erziehen, ist wichtiger, als wo wir sie erziehen. Sicherlich gibt es andere Faktoren, die sich auf unsere Entscheidung auswirken, wo wir wohnen. Und glücklicherweise führt der Herr uns, wenn wir uns um eine Bestätigung von ihm bemühen. Eine weitere Frage ist, wo werden wir gebraucht? Ich habe 16 Jahre lang der Präsidentschaft des Pfades Houston Nord in Texas angehört. In diesen Jahren ist so manch einer in unser Gebiet gezogen. Wir erhielten des Öfteren einen Anruf, in dem jemand seinen Zuzug ankündigte und fragte, welche Gemeinde die beste sei. Nur einmal in 16 Jahren fragte mich jemand, welche Gemeinde braucht eine gute Familie? Wo können wir helfen? In den Anfangsjahren der Kirche wurden einzelne Mitglieder von Präsident Brigham Young und anderen berufen, einen bestimmten Ort zu ziehen und dort die Kirche aufzubauen. Der Witz ist, dass wir auch heute noch überall treue Mitglieder haben, die überall hinziehen würden, wenn der Prophet sie darum bete. Erwarten wir wirklich, dass Präsident Monson jedem Einzelnen, der über 14 Millionen von uns sagt, wo unsere Familie gebraucht wird? Der Weg und die Weise des Herrn besteht darin, dass wir auf die Worte unserer Führer hören, richtige Grundsätze begreifen und uns selbst regieren. Wenn man bedenkt, was heute in der Kirche geschieht und wie der Herr sein Werk in jeder Hinsicht beschleunigt, ist es sogar noch wichtiger, dass wir alles, was wir tun, auf seine Weise tun. Vor allem im Erlösungswerk lernen wir, dass Gott, indem er seinen Sohn gab, einen noch vortrefflicheren Weg bereitet hat. Die Lehre Christi ist der Weg, und es ist kein anderer Weg noch Name unter dem Himmel gegeben, wodurch der Mensch im Reich Gottes errettet werden kann. Weil wir heute in der Welt so viele sehen, die der Verwirrung anheimgefallen sind oder schlimmer noch, auf verbotenen Pfaden wandeln und unnötigerweise unter den Folgen solcher Entscheidungen leiden, möchte ich wie Alma ausrufen: Oh, dass ich ein Engel wäre und mein Herzenswunsch wahr würde, dass ich hinausgehen und mit der Posaune Gottes sprechen könnte, mit einer Stimme, die die Erde erschüttert und jedes Volk zur Umkehr rufen könnte. Ja, ich würde einer jeden Seele den Plan der Erlösung verkünden, dass sie umkehren und zu unserem Gott kommen sollen, damit es auf dem Antlitz der ganzen Erde kein Leid mehr gäbe. Ich bezeuge abermals, dass der Herr den Weg kennt. Unser Vater im Himmel kennt uns, liebt uns und möchte helfen. Er weiß am besten, wie man hilft. Wir sind geistig keine Waisenkinder. Unser Erretter, Jesus Christus, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sein Weg beruht auf ewiger Wahrheit und führt uns zu Frieden in dieser Welt und im ewigen Leben in der künftigen Welt. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Das irdische Wirken des Erlösers war vollendet. Sein Leiden in Gethsemane und am Kreuz war vorüber. Aus dem ersten Kapitel in der Apostelgeschichte erfahren wir, 40 Tage hindurch ist er den Aposteln erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Er sagte ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Kurz darauf wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Ja, der Retter kehrt bei seinem zweiten Kommen wieder. Doch in der Zwischenzeit sollte das Evangelium Jesu Christi bis an die Grenzen der Erde gelangen. Aus Matthäus lernen wir von dem besonderen Auftrag an die Apostel, das Evangelium allen Völkern zu bringen. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Anfangstagen der Kirche, in der Mitte der Zeit, wurde das Evangelium nur dem Haus Israel verkündet. Dann erhielt Petrus, der dienstälteste Apostel, die Offenbarung, dass die Zeit gekommen war, das Evangelium über Israel hinaus zu den Heiden zu bringen. Die Kapitel 10 und 11 der Apostelgeschichte zeigen uns auf, in welcher Weise und nach welchem Muster diese notwendige Ausweitung der Kirche auf mehr Kinder Gottes, ihren präsidierenden Beamten und Mitgliedern kundgetan wurde. Am Beispiel des Cornelius, ein Heide, Hauptmann und guter Mensch, machte der Herr dem Petrus deutlich, dass das Evangelium zu den Heiden gelangen werde, was für die Heiligen damals ein neuer und befremdlicher Gedanke war. Die Offenbarung, die diesen Wandel in den Angelegenheiten der Kirche bewirkte, erging an Petrus, den dienstältesten Apostel. Wir wissen, dass das Evangelium dann schnell zu den heidnischen Nationen gelangte. Ein Beispiel für die Ausbreitung der Kirche zu dieser Zeit war die Bekehrung des Paulus, der Apostel mit dem größten Einfluss auf die Heiden wurde. Auf dem Weg nach Damaskus hatte er eine Vision, in der er ein Licht sah und eine Stimme hörte. Er kehrte von seinen Sünden um und wurde von Gott berufen. Er wurde zu einer enormen Triebfeder darin, das Evangelium Jesu Christi zu verbreiten. Begeben wir uns 1800 Jahre weiter, zur Zeit der Wiederherstellung des Evangeliums oder der Wiederherstellung von allem vor dem zweiten Kommen. Ich gebe Zeugnis, dass die Kirche durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt worden ist und unter der Leitung der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel weiter vorangeht. Ihr Auftrag, das Evangelium in die Welt zu tragen, ist der gleiche wie der der Apostel in alter Zeit. Seit der Gründung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage im Jahr 1830 hat sich die Kirche kontinuierlich über die ganze Welt ausgebreitet, von Land zu Land, Kulturkreis zu Kulturkreis, Volk zu Volk, so wie der Herr es in seinem Zeitplan vorgesehen hat. Dem Muster folgend, dass Offenbarung durch den dienstältesten Apostel ergeht, in diesem Fall Präsident Spencer W. Kimball, wurde 1978 dann die Offenbarung über das Priestertum gegeben, die es allen würdigen Männern auf der ganzen Welt ermöglichte, das Priestertum und jede Segnung des wiederhergestellten Evangeliums zu empfangen. Dieses Mal sollten nicht nur mehr, sondern alle Kinder des himmlischen Vaters überall in den Genuss aller Segnungen des Evangeliums kommen. Passender hätte es für das Reich Gottes auf Erden zu einer Zeit, da das zweite Kommen Christi naht, gar nicht kommen können. Ich war gerade erst als Missionspräsident berufen worden. Meine Frau und ich standen mit den Kindern kurz vor der Abreise nach Mexiko, als mir Elder Richard G. Scott, damals ein Mitglied der 70er, von dieser besonderen Offenbarung erzählte. Ich weiß noch, wie mir die Tränen kamen, als er mir schilderte, was geschehen war. Ich war über alle Maßen erfreut, da ich wusste, dass es richtig war und die Zeit reif war, dass die gesamte Menschheit nun Zugang zu allen Verordnungen, Bündnissen und Segnungen der Kirche erhalten konnte. Das ist 34 Jahre her, und damals wusste ich nicht, dass ich einige Jahre meines Dienstes als 70er im kirchlichen Verwaltungsgebiet Afrika West unter gläubigen, treuen Menschen verbringen würde, deren Leben sehr von der Offenbarung über das Priestertum aus dem Jahr 1978 geprägt worden ist. Meine Frau und ich haben dort 4 Jahre gelebt, und die Erfahrung war wunderbar und hat unser Leben verändert. Die Menschen Westafrikas glauben an Gott. Sie schämen sich auch überhaupt nicht, darüber zu sprechen. Und sie verfügen über beeindruckende Führungsqualitäten. Sie schließen sich zu Hunderten der Kirche an. Und beinahe jede Woche werden irgendwo im Gebiet Afrika West neue Gemeinden oder Zweige gegründet, wo die Führungsämter im Priestertum und in den Hilfsorganisationen nahezu ausschließlich mit Einheimischen besetzt sind. Ich wünschte, sie könnten mit den Heiligen im Tempel in Aba in Nigeria oder in Accra in Ghana zusammenkommen. Dort spürt man die große geistige Hingabe der Heiligen und lernt die Tempelpräsidentschaften kennen, die allein aus afrikanischen Brüdern bestehen. Man kann sich mit den Gebiet-70ern von diesem Kontinent bekannt machen, die heute mit uns hier im Konferenzzentrum versammelt sind. Sie sind Anwälte, Professoren und Geschäftsleute. Oder man trifft auf die afrikanischen Pfahl- und Gemeindeführer und ihre Familien. In Afrika ist es ganz normal, die jungen Männer früh in der Kirche zu sehen, wie sie mit weißem Hemd und Krawatte das Abendmahl vorbereiten. Die jungen Damen bereiten den Unterricht vor und alle haben die Heiligen Schriften dabei und bereiten sich auf den Missionsdienst vor. An der Sonntagsschule oder dem Unterricht in einer Hilfsorganisation oder Priesterhaltungsklasse teilzunehmen, ist ein heiliges Erlebnis. Der Lehrplan der Kirche wird umgesetzt und das Evangelium wird sehr gut verstanden, erklärt und durch den Geist gelernt. Das Evangelium in Afrika gelangt zu einem glücklichen Volk, das gänzlich unbelastet ist von den Äußerlichkeiten, die das Leben so vieler Menschen in der westlichen Welt beeinträchtigen. Die Afrikaner sind nicht auf unerschöpflichen materielle Besitztümer aus. Man sagt über sie, dass sie sehr wenig von dem haben, was von geringstem Belang ist, aber sehr viel von dem, worauf es wirklich ankommt. Sie interessieren sich nicht sonderlich für riesige Häuser und Autos, sondern vielmehr dafür, ihren himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus zu erkennen und eine ewige Familie zu haben. Als natürliche Folge ihres Glaubens hebt der Herr sie empor und schenkt ihnen reichen Segen. So wie wir sie kennen, ist es keine Überraschung, dass sie solch eine große Rolle bei der Ausbreitung der Kirche Jesu Christi in den letzten Tagen spielen. Daniel, der Prophet des Alten Testaments, sah in einer Vision, wie das Reich Gottes in den letzten Tagen bis an die Enden der Erde hinrollt, gleich wie ein Stein, der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, dahinrollen würde, bis er die ganze Erde erfüllt hat. Da passt es sehr gut, dass unsere wunderbaren afrikanischen Brüder und Schwestern eine wichtige Rolle bei der Erfüllung dieser Prophezeiung spielen und dass die Offenbarungen, die dies ermöglichen, dem vorgegebenen Muster des Herrn entsprechen. Ich bezeuge, dass unser Vater im Himmel alle seine Kinder liebt, dass Jesus der Messias ist und dass das Evangelium allen offen steht, sowohl den Lebenden als auch den Toten. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Meine Botschaft befasst sich mit einer grundlegenden Frage von großer geistiger Tragweite. Warum ist das Gesetz der Keuschheit so wichtig? Ich bete darum, dass der Heilige Geist die Wahrheit der Grundsätze bestätigen möge, über die ich jetzt spreche. Warum Keuschheit von ewiger Bedeutung ist, wird nur im Gesamtzusammenhang des Plans des Glücklichseins klar, den der Vater im Himmel für seine Kinder aufgestellt hat. Alle Menschen, Mann und Frau, sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Als Gottes Geistkinder haben alle Menschen bei Gott gelebt, ehe sie als sterbliche Wesen auf die Erde gekommen sind. Der Plan des Vaters ermöglicht es, seinen Geistsöhnen und Töchtern einen physischen Körper zu erhalten, die Erfahrungen des irdischen Lebens zu machen und sich auf die Erhöhung hin weiterzuentwickeln. Der physische Körper macht eine Vielfalt von Erfahrungen in einer Tiefe und Intensität möglich, wie wir sie im vorirdischen Dasein ganz einfach nicht hätten sammeln können. Unser Verhältnis zu anderen Menschen, unsere Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und ihr gemäß zu handeln, und die Fähigkeit, die Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi zu befolgen, werden also durch unseren physischen Körper intensiviert. In der Schule des irdischen Lebens erleben wir Zärtlichkeit, Liebe, Güte, Freude, Kummer, Enttäuschung, Schmerz und sogar die Herausforderungen körperlicher Einschränkungen in einer Art und Weise, die uns auf die Ewigkeit vorbereitet. Kurz gesagt, gibt es Lektionen, die wir lernen müssen und Erfahrungen, die wir, wie es in den Heiligen Schriften bezeichnet wird, gemäß dem Fleische machen müssen. Nach der Erschaffung der Welt wurde Adam in den Garten von Eden gesetzt. Es ist von Bedeutung, dass Gott sprach, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Eva wurde Adams Frau, eine ihm ebenbürtige Hilfe. Das einzigartige Zusammenspiel der geistigen, physischen, mentalen und emotionalen Eigenschaften von beiden, Mann und Frau, war notwendig, um den Plan des Glücklichseins umzusetzen. Im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann, noch den Mann ohne die Frau. Mann und Frau sollen voneinander lernen, einander stärken, einander Gutes tun, einander ergänzen und einander vervollkommnen. Die Art und Weise, wie sterbliches Leben erschaffen wird, ist von Gott so festgelegt. Das erste Gebot, das Adam und Eva von Gott erhielten, bezog sich darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden konnten. Das Gebot, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, ist noch immer in Kraft. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist demnach der einzig zulässige Weg, wie die vorirdischen Geister auf die Erde kommen sollen. Völlige sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe und bedingungslose Treue in der Ehe bewahren die Heiligkeit dieses Weges. Die Fortpflanzungskraft ist in geistiger Hinsicht bedeutsam. Der Missbrauch dieser Kraft untergräbt den Zweck des göttlichen Plans und des irdischen Daseins. Unser Vater im Himmel und sein geliebter Sohn sind Schöpfer und haben jedem von uns einen Teil ihrer Schöpfungskraft anvertraut. Konkrete Richtlinien für den Umgang mit der Gabe, Leben zu schaffen, sind wesentliche Elemente im Plan des Vaters. Was uns diese gottgegebene Kraft bedeutet und wie wir von ihr Gebrauch machen, beeinflusst in hohem Maße unser Glück im Erdenleben und unsere Bestimmung in der Ewigkeit. Dallin H. Oaks hat erklärt, die Kraft, sterbliches Leben zu erschaffen, ist die erhabenste Kraft, die Gott seinen Kindern geschenkt hat. Von ihr Gebrauch zu machen, wird uns im ersten Gebot auferlegt, aber es wurde noch ein weiteres Gebot gegeben, in dem ihr Missbrauch untersagt wird. Dass wir auf das Gesetz der Keuschheit solchen Nachdruck legen, ist damit zu erklären, wie wir den Sinn und Zweck unserer Fortpflanzungskraft im Rahmen des göttlichen Plans sehen. Außerhalb der Ehe ist jeder Gebrauch der Fortpflanzungskraft bis zu einem gewissen Grade eine sündige und entwürdigende Umkehrung der göttlichsten Eigenschaft der Menschen. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hat hinsichtlich der Sexualmoral nur den einen unveränderlichen Maßstab. Eine intime Beziehung darf es nur zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb der in Gottes Plan festgelegten Ehe geben. Diese intime Beziehung ist nicht dafür vorgesehen, dass man einfach der Neugier freien Lauf lässt, ein Verlangen befriedigt oder sich selbstsüchtig Entspannung oder Vergnügen verschafft. Es geht nicht darum, eine Eroberung zu machen, und es geht auch nicht einfach nur um eine bestimmte Handlung. Vielmehr gehört diese intime Beziehung zu den höchsten irdischen Erfahrungen, bei denen unsere göttliche Natur und unser göttliches Potenzial zum Ausdruck kommen. Und sie stärkt die seelische und geistige Bindung zwischen Mann und Frau. Wir bestimmen über unser Handeln, besitzen sittliche Entscheidungsfreiheit und definieren uns durch unsere göttliche Herkunft als Kinder Gottes und nicht durch das Sexualverhalten, die gängigen Ansichten oder weltliche Denkmodelle. Der von König Benjamin beschriebene natürliche Mensch ist bis zu einem gewissen Grad in uns lebendig und wohlauf. Der natürliche Mensch ist nicht bußfertig, er ist fleischlich und sinnlich, ausschweifend und zügellos, hochmütig und selbstsüchtig. Mit den Worten von Präsident Spencer W. Kimball: Der natürliche Mensch ist der irdisch gesinnte Mensch, der es zugelassen hat, dass wilde tierische Leidenschaften seine geistigen Neigungen überschatten. Dagegen ist der Christenmensch geistig gesinnt und zügelt alle seine Leidenschaften. Er ist maßvoll und beherrscht, gütig und selbstlos. Der Christenmensch ergreift das Wort Gottes, verleugnet sich selbst und nimmt das Kreuz des Herrn auf sich. Und er strebt vorwärts auf dem engen und schmalen Weg der Glaubenstreue, des Gehorsams und der Hingabe an den Erlöser und sein Evangelium. Als Söhne und Töchter Gottes haben wir göttliche Eigenschaften von ihm geerbt. Aber jetzt leben wir in einer gefallenen Welt. Selbst die Elemente, aus denen unser Körper geschaffen wurde, sind von Natur aus gefallen und ständig dem Sog der Sünde, der Verderbtheit und dem Tod ausgesetzt. Daher sind wir durch unseren physischen Körper vom Fall Adams und dessen geistigen und zeitlichen Folgen ganz unmittelbar betroffen. Und doch sind wir ein duales Wesen. Unser Geist, der ewig ist, weilt in einem physischen Körper, der dem Fall unterworfen ist. Jesus hat gegenüber dem Apostel Petrus deutlich gemacht: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Worin unsere Prüfung im Erdenleben im Grunde besteht, lässt sich mit der Frage zusammenfassen: Werde ich den Neigungen des natürlichen Menschen erliegen, oder werde ich den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben, den natürlichen Menschen ablegen und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger werden? Das ist die Prüfung. Jedes Verlangen, jeder Wunsch, jede Neigung und Regung des natürlichen Menschen kann durch das Sühnopfer Jesu Christi überwunden werden. Wir sind hier auf der Erde, um göttliche Eigenschaften zu entwickeln und alle Leidenschaften des Fleisches zu zügeln. Der Vater im Himmel hat einen Plan aufgestellt, um seinen Kindern eine Richtschnur zu geben, um ihnen zu helfen, glücklich zu werden und um sie sicher zu sich nach Hause zu bringen, mit einem auferstandenen, erhöhten Körper. Er wünscht sich, dass wir im Licht vereint und voller Hoffnung sind. Im Gegensatz dazu setzt Luzifer alles daran, die Söhne und Töchter Gottes zu verwirren und unglücklich zu machen und sie in ihrem ewigen Fortschritt zu behindern. Im Grunde verfolgt der Vater der Lügen die Absicht, dass wir alle so elend sein wie er selbst. Luzifer will, dass wir letztlich allein und ohne Hoffnung in der Finsternis verweilen. Der Satan arbeitet unermüdlich daran, die wichtigsten Elemente des göttlichen Plans zu verzerren. Er hat keinen Körper, sein ewiger Fortschritt ist zum Stillstand gekommen. So wie das Wasser in einem Flussbett von einem Damm aufgehalten wird, wird der ewige Fortschritt des Widersachers dadurch vereitelt, dass er keinen physischen Körper hat. Wegen seiner Auflehnung hat Luzifer sich selbst alle irdischen Segnungen und Erfahrungen versagt, die erst durch einen Leib aus Fleisch und Gebein möglich werden. Er kann nichts von dem lernen, was nur ein Geist in einem Körper lernen kann. Er kann es nicht ertragen, dass eine buchstäbliche und allumfassende Auferstehung der gesamten Menschheit stattfinden wird. Ein wesentlicher Aspekt des Begriffes verdammt, wie er in den Heiligen Schriften verwendet wird, kommt in Luzifers Unfähigkeit, sich weiterzuentwickeln und wieder himmlischer Vater zu werden, zum Ausdruck. Weil der physische Körper in Gottes Plan des Glücklichseins und für unsere geistige Entwicklung so bedeutend ist, will Luzifer unseren Fortschritt verhindern, indem er uns dazu verlockt, unseren Körper in unerlaubter Weise zu gebrauchen. Aus ewiger Sicht ist es doch mit die größte Ironie, dass der Widersacher, der gerade deshalb elend ist, weil er keinen physischen Körper hat, uns dazu verleitet, durch den Missbrauch unseres Körpers an seinem Elend teilzuhaben. Ausgerechnet das Werkzeug, das er selbst nicht hat, ist das vorrangige Ziel seiner Versuche, uns geistig ins Verderben zu locken. Das Gesetz der Keuschheit zu übertreten, ist eine schwerwiegende Sünde und ein Missbrauch unserer körperlichen Hülle. Für diejenigen, die den Erlösungsplan kennen und verstehen, ist die Entweihung des Körpers eine Auflehnung, und ein Leugnen ihrer wahren Identität als Söhne und Töchter Gottes. Blickt man über das Erdendasein hinaus in die Ewigkeit, wird rasch deutlich, dass die vom Widersacher angestachelte Nachahmung einer Beziehung nichts als flüchtig und leer ist. Alma riet seinem Sohn Schiblon, er möge alle seine Leidenschaften zügeln, damit er von Liebe erfüllt sei. Interessanterweise entwickeln wir also dadurch, dass wir über den natürlichen Menschen in uns die Oberhand gewinnen, eine erfülltere, tiefere und beständigere Liebe zu Gott und zu seinen Kindern. Die Liebe nimmt zu, wenn man in Rechtschaffenheit Zurückhaltung übt, und sie nimmt ab, wenn man sich der Zügellosigkeit hingibt. Präsident Marion G. Romney hat festgestellt, mir fallen keine Segnungen ein, die man sich inniger wünschen könnte als die Segnungen, die den Reinen und Tugendhaften verheißen sind. Jesus sprach von bestimmten Segnungen, die für verschiedene Tugenden gewährt werden, doch die größte von allen ist, wie ich finde, denen vorbehalten, die ein reines Herz haben. Denn, so sagte er, sie werden Gott schauen. Und sie werden den Herrn nicht nur schauen, sondern sich in seiner Gegenwart wohlfühlen. Jesus Christus verheißt, lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren, dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. Außerdem ist uns verheißen, dass der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein wird, wenn wir auf dem Pfad der Tugend bleiben. Nach dem Gesetz der Keuschheit zu leben, bringt also einige der größten Segnungen mit sich, die der Mensch im Erdenleben empfangen kann. Das richtige geistige Selbstvertrauen in der Gegenwart der Familie, der Freunde, anderer Mitglieder der Kirche und schließlich in der Gegenwart des Erretters. Der natürliche Wunsch, dazuzugehören, erfüllt sich auf rechtschaffene Weise, wenn wir voll Hoffnung im Licht wandeln. Manche von Ihnen, die meine Worte hören, haben sexuelle oder andere Sünden begangen, von denen sie umkehren müssen. Der Erretter wird oft als der große Arzt bezeichnet, und dieser Titel hat sowohl eine symbolische als auch eine buchstäbliche Bedeutung. Wir alle kennen die Schmerzen, die mit einer körperlichen Verletzung oder Wunde einhergehen. Wenn man Schmerzen hat, wünscht man sich üblicherweise Linderung und ist dankbar für Medikamente und Behandlungen, die das Leiden mindern. Betrachten Sie die Sünde als geistige Wunde. Die Schuldgefühle oder, wie Alma es gegenüber seinem Sohn Corianton bezeichnet, Gewissensqual hervorruft. Schuldgefühle sind für den Geist, was Schmerzen für den Körper sind. Ein Warnsignal sowie Schutz vor weiterem Schaden. Das Sühnopfer des Erretters ist die Quelle des wohltuenden Balsams, der unsere geistigen Wunden heilt und die Schuld von uns nimmt. Dieser Balsam kann jedoch nur durch die Grundsätze Glaube an den Herrn Jesus Christus, Umkehr und beständiger Gehorsam angewandt werden. Aufrichtige Umkehr führt zu einem ruhigen Gewissen, zu Trost und geistiger Heilung und Erneuerung. Ihr Bischof oder Zweigpräsident ist der Assistent des großen Arztes. Er ist bevollmächtigt, Sie bei der Umkehr und der Heilung zu unterstützen. Bitte lassen Sie aber auch nicht außer Acht, dass das Ausmaß und die Intensität der Umkehr dem Wesen und der Schwere Ihrer Sünden entsprechen müssen. Das gilt insbesondere für Mitglieder der Kirche, die heilige Bündnisse eingegangen sind. Schwerwiegende geistige Wunden erfordern eine kontinuierliche Behandlung sowie Zeit, um vollständig zu heilen. Die von mir erläuterte Lehre mag vielen altmodisch und überholt erscheinen. In einer Welt, die der Ansicht, dass die Zeugung etwas Heiliges ist, immer häufiger mit Spott begegnet und den Wert des menschlichen Lebens herabsetzt. Gottes Wahrheit ändert sich aber nicht durch Trends, Popularität oder Volksbefragungen. Ich verheiße, dass der Gehorsam gegenüber dem Gesetz der Keuschheit uns mehr Freude im Erdenleben bringt und uns weitere Entwicklung in der Ewigkeit ermöglicht. Keuschheit und Tugend sind, waren und werden immer vor allem anderen höchst teuer und kostbar sein. Dies bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen haben, sowie dem Chor von Studenten der Brigham Young Universität für die schöne Musik. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir freuen uns, jetzt von Elder Russell Nelson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied »Mehr Heiligkeit gib mir«. Das Schlussgebet spricht dann Elder J. Devin Cornish von den 70ern. Elder Nelson.
Liebe Brüder und Schwestern, gemeinsam mit Präsident Thomas S. Monson und anderen spreche ich denen ein großes Lob aus, die dem Ruf des Propheten nach mehrwürdigen Missionaren folgen. Eine bisher nie dagewesene Welle der Begeisterung für die Missionsarbeit überschwemmt derzeit die Erde. Seit Präsident Monsons historischer Ankündigung vergangenen Oktober sind tausende Missionare, Missionarinnen und Ehepaare auf Mission berufen worden und viele weitere bereiten sich vor. Jetzt werden wir oft gefragt, was machen Sie denn mit all den Missionaren? Die Antwort ist ganz einfach. Die Missionare tun das, was Missionare schon immer getan haben. Sie verkünden das Evangelium. Sie bringen den Kindern des allmächtigen Gottes Segen. Immer mehr von euch jungen Männern und Frauen springen auf diese Welle auf. Euch liegt daran, würdig zu sein für eine Berufung auf Mission. Ihr seht darin eine Welle der Wahrheit und Rechtschaffenheit. Ihr seht darin eure Chance, ganz oben auf dem Wellenkamm zu stehen. Ihr Jugendlichen, bitte nehmt den neuen Lehrplan von ganzem Herzen an und lehrt einander die Lehre Jesu Christi. Die Zeit ist da, dass ihr euch dafür bereit macht, euren Mitmenschen von der Güte Gottes zu erzählen. Ihr jungen Männer und Frauen, eure Ausbildung ist äußerst wichtig. Sie ist uns, euch und Gott wichtig. Wenn ihr nach eurer Mission eine Universität oder Fachhochschule besuchen wollt und es sich machen lässt, dann beantragt bitte schon vor eurer Mission die Zulassung. So manche Hochschule oder vergleichbare Bildungseinrichtung gewährt zukünftigen Missionaren 18 bis 30 Monaten Aufschub. Ihr könnt also unbesorgt auf Mission gehen und müsst euch nicht fragen, wie es nachher mit eurer Ausbildung weitergeht. Wir sind den Rektoren dieser Bildungseinrichtungen sehr dankbar dafür, dass sie eine derartige Planung möglich machen. Eltern, Lehrkräfte und andere bitte ich, springen auch Sie auf die Welle auf und bereiten Sie die heranwachsende Generation darauf vor, für den Missionsdienst würdig zu sein. Und unterdessen weckt Ihr vorbildliches Leben das Interesse Ihrer Freunde und Bekannten. Sie sollen stets bereit sein, denen Rede und Antwort zu stehen, die Sie fragen, weshalb Sie so leben, wie Sie leben. Nennen Sie den Grund für die Hoffnung und Freude, die Sie ausstrahlen. Wenn jemand diesbezüglich eine Frage stellt, könnten Sie sagen, fragen wir doch die Missionare. Sie können uns helfen. Und wenn Sie möchten, bin ich auch gern mit dabei, wenn die Missionare Ihnen den Grund erklären. Liebe Erwachsene, springen auch Sie auf die Welle auf. Beteiligen Sie sich daran, zukünftige Missionare geistig, physisch und finanziell auf ihre Mission vorzubereiten. Das Sparschweinchen mit Kleingeld zu füttern, wird dann auch zur Gewohnheit. Liebe ältere Ehepaare, planen Sie auf den Tag hin, da Sie auf Mission gehen können. Für Ihren Dienst sind wir äußerst dankbar. Und vielleicht können einige von Ihnen inzwischen ja Ihr Geld auf Mission schicken, indem Sie zum Allgemeinen Missionsfonds beitragen, wozu Präsident Monson angeregt hat. Immer mehr gute Männer springen samt der lieben Frau an ihrer Seite auf die Welle auf, weil sie als Missionspräsidenten berufen werden. Ihr Wirken hat Einfluss auf das Leben von Generationen bereits Geborener und noch Ungeborener.
einem Missionspräsidenten sind die Schlüssel der Verantwortung für Wohlergehen, Sicherheit und Erfolg seiner Missionare anvertraut. Nachdem er sich mit den Pfahl- und Distriktspräsidenten in seinem Missionsgebiet beraten hat, teilt er den einzelnen Pfählen, Gemeinden und Zweigen Missionare zu. Pfahlpräsidenten und Bischöfe springen auf die Welle auf und wenden immer mehr Stunden für die Unterredung mit Missionsanwärtern auf. Diesen Priestertumsführern sind die Schlüssel der Verantwortung für die Missionsarbeit innerhalb ihrer Einheit anvertraut und sie regen die Mitglieder dazu an, sich hierbei zu engagieren. Die Brüder und Schwestern aus dem Gemeinderat springen nun ebenfalls auf die Welle auf. Der Gemeindemissionsleiter gehört zu diesem Rat. Ich möchte nun ganz konkret zu Ihnen, den Gemeindemissionsleitern, sprechen. Sie sind von Ihrem Bischof dazu berufen worden, der Missionsarbeit in Ihrer Gemeinde vorzustehen. Manche von Ihnen haben so viel Erfolg dabei, dass Ihnen bereits ein Assistent zur Seite gestellt wurde. Gemeinsam mit anderen im Gemeinderat stellen Sie fest, welche weniger aktiven Mitglieder es in der Gemeinde gibt, bei welchen Familien nicht alle der Kirche angehören und wer Interesse an der Kirche hat. Sie kommen regelmäßig mit den Vollzeitmissionaren zusammen, die ihrem Gebiet zugeteilt sind. Bitte unterstützen Sie die Missionare mit Rat und Tat. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Tagesplan der Missionare mit zielgerichteten und bedeutsamen Gesprächen über das Evangelium ausgefüllt ist. Das ist Ihre Aufgabe. Ihr Amt ist für den Erfolg dieses Werks ganz entscheidend. Wenn Sie voller Glauben und Begeisterung auf die Welle ausspringen, machen es andere Ihnen nach. Sie als Gemeindemissionsleiter sind in dem heiligen Werk der Errettung von Gottes Kindern das Bindeglied zwischen Mitgliedern und Missionaren. Auch Freunde und Bekannte, die sich für unseren Glauben interessieren, können auf die Welle aufspringen. Wir legen ihnen ans Herz, alles zu behalten, was gut und wahr ist. Und wir bitten sie, noch mehr zu empfangen, vor allem die herrliche Wahrheit, dass gemäß Gottes ewigem Plan die Familie für immer zusammen sein kann. Diese Welle der Wahrheit und Rechtschaffenheit ist wahrhaft wundervoll. Sie ist nicht von Menschen gemacht. Sie stammt vom Herrn. Und er hat gesagt, ich werde mein Werk in seiner Zeit beschleunigen. Diese Welle nimmt ihre Kraft von einem Gotteswort, das vor 193 Jahren gesprochen wurde. Es besteht aus nur 7 Wörtern. Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn höre. Mit dieser Ankündigung hat Gott, der Allmächtige, den Herrn Jesus Christus, dem jungen Joseph Smith, vorgestellt. Mit diesen 7 Wörtern hat die Wiederherstellung seines Evangeliums begonnen. Warum? Weil der lebendige Gott ein Gott der Liebe ist. Ihm liegt daran, dass seine Kinder ihn und Jesus Christus, den er gesandt hat, kennenlernen. Und es liegt ihm daran, dass seine Kinder Unsterblichkeit und das ewige Leben erlangen. Aus diesem herrlichen Grund verkünden unsere Missionare die Wiederherstellung. Ihnen ist bewusst, dass der Herr vor etwa 2000 Jahren seine Kirche aufgerichtet hat. Nach seiner Kreuzigung und dem Tod seiner Apostel wurde die Kirche samt ihren Lehren von den Menschen verändert. Nach Generationen, die in geistiger Finsternis lebten und entsprechend den Vorhersagen früherer Propheten, stellten der Vater im Himmel und Jesus Christus die Kirche samt ihren Lehren und ihrer Priestertumsvollmacht wieder her. Infolge dieser Wiederherstellung stehen allen Menschen nun das Wissen von der Errettung und Erhöhung und die dazu notwendigen heiligen Handlungen wiederum zur Verfügung. Und diese Erhöhung macht es letztlich möglich, dass jeder von uns für immer mit seiner Familie in der Gegenwart Gottes und Jesu Christi leben kann. Von der Wiederherstellung kann ich nicht etwa gelassen oder unbeteiligt reden, denn diese historisch belegte Tatsache ist einfach erstaunlich. Sie ist unglaublich. Sie ist atemberaubend. Wie wunderbar ist es doch, dass Boten vom Himmel gekommen sind und diesem Werk Vollmacht und Macht verliehen haben. Der Vater im Himmel und Jesus Christus sind dem Propheten Joseph Smith mehrmals erschienen. Auf ihre Weisung kamen auch weitere Boten vom Himmel, jeweils mit einem konkreten Auftrag, wie etwa der Engel Moroni, der das Buch Mormon zum Vorschein brachte, Johannes der Täufer, der das aaronische Priestertum wiederherstellte, Petrus, Jakobus und Johannes, die das melchisedekische Priestertum wiederherstellten, Mose, der Schlüssel zur Sammlung Israels überbrachte, Elias, der Schlüssel der Erkenntnis über Abraham übertrug, Elia, der Schlüssel der Siegelungsvollmacht wiederherstellte. Außerdem wurde durch die Wiederherstellung Wissen wiedergebracht, das die Heiligen in alter Zeit besessen hatten. Der Herr gab uns einen neuen Band heiliger Schrift. Zur Bibel fügte er das Buch Mormon hinzu, das ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Es ist ein Bericht von Prophezeiungen und vom geistlichen Wirken des auferstandenen Herrn bei den Menschen im alten Amerika. Daran wird Gottes großer Plan des Glücklichseins, nämlich der Plan der Erlösung, dargelegt. Das Buch Mormon steht völlig im Einklang mit der Bibel. Beide Schriften bestätigen die Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi und die Bedeutung seines Sühnopfers. Durch die Wiederherstellung gehen auch viele biblische Prophezeiungen in Erfüllung. So hat beispielsweise Jesaja prophezeit, das Haus des Herrn werde alle Hügel überragen. Der Zug der Mormonenpioniere in die Gebirge im Westen Amerikas, eine Chronik der Opferbereitschaft und des Glaubens, trug zur Erfüllung dieser Prophezeiung bei. Jesaja sagte auch vorher, dass Gott so seltsam handeln werde, wie es niemand erwartet. Dies erfüllt sich derzeit durch das heilige Werk, das unser immer größer werdendes Heer an Missionaren verrichtet. Die alttestamentarische Lehre in Bezug auf den Zehnten wurde wiederhergestellt. Infolgedessen gibt es immer mehr Menschen, die wegen ihres Gehorsams in den Genuss der Segnung des Zehntenzahlens kommen. Hinweise auf Melchisedek werden durch die heiligen Schriften der Wiederherstellung näher erläutert. Die Prophezeiung, dass das Holz Josefs, das Buch Mormon, und das Holz Judas, die Bibel, in Gottes Hand zu einem zusammengefügt werden, hat sich nunmehr erfüllt. Durch die Wiederherstellung wurden auch Schriftstellen aus dem Neuen Testament näher erläutert. Der Hinweis auf die Taufe für die Toten lässt sich jetzt besser verstehen. In nunmehr 141 Tempeln in aller Welt werden die heiligen Handlungen stellvertretend für unsere verstorbenen Vorfahren vollzogen. Es gibt keinen anderen Weg, wie unsere Vorfahren, die ohne Kenntnis vom Evangelium gestorben sind, die Errettung angeboten werden kann. Johannes der Offenbarer sah in einer Vision einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden. Diese Vision bezieht sich auf die Mission des Engels Moroni und das Buch Mormon. Das Buch Mormon ist das Kernstück der Wiederherstellung. Es wurde auf Gottes Weisung hin verfasst, bewahrt und übermittelt. Es wurde durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt. Im Buch Lehre und Bündnisse finden sich viele zusätzliche Offenbarungen, die der Prophet Joseph Smith erhalten hat. Durch ihn haben wir mehr Seiten an heiliger Schrift erhalten als durch sonst einen Propheten. In einem sicherlich sehr nachdenklichen Augenblick sagte er zu den Mitgliedern in Nauvoo: Ich habe euch nie gesagt, ich sei vollkommen. Aber in den Offenbarungen, die ich verkündet habe, ist kein Fehler. Mitglieder und Missionare laden gemeinsam alle Menschen ein, Kenntnis von Gott, von Jesus Christus und von seinem Evangelium zu erlangen. Jeder ernstlich Suchende sollte aufrichtig danach streben und aus tiefstem Herzen darum beten, dass er die Zusicherung erhält, dass dies alles wahr ist. Die Wahrheit wird ihm durch die Macht des Heiligen Geistes kundgetan werden. Ich danke Gott und seinem Sohn Jesus Christus für die Wiederherstellung und die ihr innewohnende Macht, eine großartige Welle der Wahrheit und Rechtschaffenheit über die ganze Erde zu entsenden. Mögen wir auf die Welle aufspringen und das Gebot des Herrn erfüllen, das Evangelium allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern zu bringen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser heiliger und ewiger Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade und besonders für deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für den Vorzug, durch lebende Propheten und Apostel geführt zu werden. Wir danken dir für den Rat und die Lehren, die wir heute hier erhalten haben. Öffne unsere Herzen und unseren Sinn, um zu verstehen, was wir hier gelernt haben, um umzukehren, uns zu ändern und so zu werden, wie du uns haben möchtest. Segne uns jetzt im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein gemischter Chor von Studenten der Brigham Young Universität. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.